Jesus Christus, wir danken dir für die Herrlichkeit des Evangeliums. Wir danken dir für die Wahrheit. Wir danken dir für dein Erlösungswerk, für deine Gnade und die Gabe des Glaubens an dich und an das herrliche Evangelium. Danke, danke dafür. Jesus, mein Herz ist tief betrübt, wenn ich sehe, wie dein Evangelium verdunkelt wird. Jesus Christus, es gibt so viele andere Evangelien, die rumkursieren. Es gibt so viele Lehrer, die ein Evangelium predigen, das nichts damit zu tun hat, dass du erwirkt hast und vollbracht hast. Überall wird dein Name genannt. Überall bezeugen sie es, dass sie an dich glauben. Und doch hat das nichts mit diesem Evangelium, mit diesem herrlichen Evangelium der Gnade und des Glaubens zu tun. Jesus Christus, wer vermag das zu unterscheiden? Die Nuancen und die Fälschungen sind so echt, wirken so echt. Das sind teilweise nur kleine Dinge, die verdreht werden und trotzdem ist das nicht die Wahrheit. Wer vermag das zu unterscheiden und wer vermag bewahrt zu werden, Herr, wenn nicht du selbst dein Evangelium verkündigst, wenn du selbst nicht dafür sorgst, dass es bewahrt wird und dass deine Kinder bewahrt werden. Das ist meine Hoffnung, das ist mein Glaube und Zuversicht, Herr, dass du selbst für die Deinen Auserwählten sorgst, dass sie nicht verführt werden. Jesus, wenn diese Bibelstunde dazu beitragen darf und kann, dass Menschen gefestigt werden darin, überführt werden in den Punkten, wo es ein falsches Verständnis ist, Herr, gebrauch uns deiner Gnade. Ich bitte dich wirklich um rechte Rede. Herr, nicht nur um rechten Verstand, sondern rechte Rede, das Wort so zu verkündigen, so zu erklären, dass es verstanden werden kann, dass du durch deinen guten Geist dich dazustellen kannst und in den Herzen es bestätigst. Auf dich, in völliger Abhängigkeit angewiesen, bitte ich Jesus in deinem Namen das. Amen. Ich lade euch ein, mit mir den Galaterbrief aufzuschlagen. Ich freue mich in dieser intensiven Woche, die wir für uns haben, eine gute Woche, in der wir jetzt dreimal die Gelegenheit haben, das Wort Gottes zu hören. Wir haben heute die Bibelstunde, heute am Karfreitag den Gottesdienst und am Sonntag wieder den Gottesdienst. Wir beginnen diese intensive Woche mit dem Studium des Galaterbriefs. Kapitel 2, die Verse 11 bis 21. Studieren wir diesen Abschnitt, da geht es um die Wahrheit des Evangeliums. In diesem Abschnitt zeigt der Apostel Paulus, was es bedeutet, für die Wahrheit des Evangeliums zu kämpfen, für welche Wahrheit wir kämpfen sollen und vor allem, wann wir aufstehen sollen, wann sollen wir widerstehen, wann sollen wir kein Meter nachgeben, wann sollen wir keine Stunde denen nachgeben, die versuchen, die Kinder Gottes wieder unter die Knechtschaft zu bringen. Auf welchem Weg auch immer, die Freiheit, die wir in Christus erlangt haben, die Freiheit, die wir in Christus haben, die auf verschiedenen Arten, Weise, auf verschiedenen Wegen wieder eine Knechtschaft auferlegen und die Kinder Gottes knechten und unter eine Knechtschaft bringen, von der sie dann denken, dass wenn sie bestimmte Dinge tun oder nicht tun, dass ihr Heil davon abhängig ist und dass sie eben das Heil dann verlieren können. Wenn bestimmte Ordnungen, wenn bestimmte Gesetze, wenn bestimmte Satzungen nicht gehalten werden oder eben andere Dinge getan werden, wenn das gelehrt und behauptet wird, dass unser Heil, unsere Rettung davon abhängig ist, dann zeigt der Apostel Paulus, was es bedeutet, zu widerstehen und nicht nachzugeben. Der Grund ist, wenn die Wahrheit des Evangeliums in der Gefahr steht, dass sie verloren geht. Oder andersrum, wenn man anfängt, nicht mehr nach der Geradheit des Evangeliums zu wandeln, wenn das Evangelium krumm wird und die Menschen krumm auf diesem Weg des Evangeliums wandeln, dann sagt der Apostel Paulus, spielt das keine Rolle, wer vor uns steht, dann dürfen und sollen wir im Angesicht widerstehen und in keinster Weise nachgeben. Selbst wenn ein Apostel Petrus das tut und das in gewisser Weise dann vorlebt, dann sind wir aufgefordert zu widerstehen. Und wenn man sogar einem Petrus widerstehen müsste, wie Paulus es tat, dann ist alles andere offensichtlich. Dann spielt keine Rolle, ob das ein Gemeindeleiter ist oder ein Pastor ist oder ein Evangelist ist oder irgendein Lehrer oder ein Diakon oder ein Mitarbeiter oder ein Leiter oder ein Sonntagsschulmitarbeiter, spielt keine Rolle. Da an dem Punkt, wo das Evangelium krumm gelehrt und krumm gelebt wird, wenn eine Knechtschaft auferlegt wird, dann ruft der Apostel Paulus dazu auf, dem zu widerstehen. In dem Abschnitt über die Wahrheit des Evangeliums zeigt er, was das bedeutet und was sind die Voraussetzungen, was ist der Auslöser, was ist der Grund, wann müssen wir widerstehen, wann sollen wir es tun. Und ich habe mit euch das in der letzten Bibelstunde die Verse 14 bis 16 schon durchgearbeitet oder habe sie mit euch angeschaut. Da hole ich euch ganz, ganz kurz ab und dann gehen wir weiter zu einem nächsten Wenn. Der erste Grund, wann sollen wir widerstehen, wann dürfen wir nicht nachgeben? Paulus sagt, wenn wir gezwungen werden, wieder jüdisch zu leben. Das ist der erste Abschnitt, wenn jemand kommt und sagt, wir müssen bestimmte Dinge wiederhalten, wir müssen bestimmte Dinge tun, sonst werden wir vor Gott nicht gerecht. Das heißt, es geht darum, wenn jemand kommt und uns einen Lebenswandel auferlegt, einen Lebensstil auferlegt, bei dem es heißt, wenn du das tust oder eben das nicht tust, davon dein Heil abhängig ist. Ich möchte das nochmal euch daran erinnern und obwohl ich weiß, dass ihr es wisst, ich will es trotzdem nochmal formulieren, damit es klar ist. Wenn jemand kommt oder wenn jemand behauptet und sagt, ja, wir sind aus Glauben gerechtfertigt, allein aus Gnade. Und das ist unsere Rettung und nicht aus Werken, wenn sie das behaupten. Aber dann sagen zum Beispiel, dass ein bestimmter Lebenswandel notwendig ist, sonst kann man das Heil verlieren. Das bedeutet, im Kontext von Paulus und dieser Situation, wenn man bestimmte Reinheitsgebote nicht einhält, wenn man die Töpfe nicht richtig wäscht, wenn man das Essen nicht richtig verzehntet, wenn man das nicht koscher zubereitet in dem Kontext, dann steht unsere Rettung auf dem Spiel und das ist dann das ist notwendig. In unserem heutigen Kontext, ich denke nicht, wobei ich habe euch in der Einleitung zum Galaterbrief vorgelesen, könnt ihr euch noch erinnern, wie es einige verlangen und einfordern und sagen, Jesus Christus war ein Jude und wir müssen auch jüdisch leben. Das heißt, hielt Jesus das Gesetz, müssen wir auch das Gesetz halten. Wurde Jesus beschnitten, müssen wir uns auch beschneiden lassen. Hielt Jesus die Reinheitsgebote, müssen wir sie auch halten. Soweit gehen auch Menschen heute und falsche Brüder lehren das. Sie bekennen Jesus als einen Erlöser, aber sie sagen, wir müssen in diesen Dingen wandeln. Ich weiß nicht, ob jemand euch das von euch verlangt hat mal und euch dazu aufgefordert hat. Ich vermute eher nicht. Aber ich bin mir sicher, ihr habt andere Dinge kennengelernt, von denen es verlangt wird und gesagt wird, dass wenn du bestimmte Dinge nicht tust oder tust, du verloren gehen kannst, verloren gehst. An dem Glauben, wir sind durch Glauben zur Rettung gekommen, ja, das wird nicht bezweifelt, das wird bekannt. Aber ich nur als Beispiel, wenn habt ihr einen Fernseher zu Hause? Ja. Okay, ihr müsst jetzt nicht jetzt euch outen, das ist nicht das. Aber vielen Dank, dass ihr es getan habt, so dass ihr so freimütig seid. In vielen Gemeinden ist das ein Ausschlussgrund. Ja, es ist einfach. Und dann habt ihr Internet. Ich vermute, wenn ihr jetzt online zuschaut, guckt das in einem Fernseher via Internet, dann war es das schon. In vielen Gemeinden ist das ein Ausschluss und dann ist das wird davon das Heil abhängen. Also das ist Welt, das ist böse und wenn du das tust, dann gehst du verloren. Das darf man nicht tun. Warte schon mal in einem Freibad. Warte in einem Freibad, einem gemischten Freibad. Warte in einem Strand, im Urlaub. Ja. Ich könnte die Liste jetzt fortführen. Und es gibt nicht wenige Gemeinden, die behaupten, wenn du so lebst, lebst du gegen Gottes Willen, das ist Sünde. Und wenn ich Buße tust, wirst du ausgeschlossen und du gehst verloren. Das heißt, das Einhalten von Gemeindeordnung, von der behauptet wird, dass sie aus der Bibel kommt, wenn du bestimmte Dinge von der Gemeindeordnung hältst oder sie nicht hältst, hängt davon dein Heil ab. Sie behaupten nicht, dass wir aus Werken gerechtfertigt, also gerettet wird. Das. Nein, allein aus Glauben. Aber dann kommt dazu, aber du musst so leben. Man kann dann vom Glauben abfallen, man kann verloren gehen, wenn wir bestimmte Sünden tun. Und dann kommt ein Sündenkatalog. Dann kommt in dem Fall nur als Beispiel eine Gemeindeordnung. Oder es kommt andere Dinge, die dann gesagt wird, das dürfen wir tun, das dürfen wir lassen. Im anderen Kontext ist das halt, wenn es keine Ölung gibt, wenn es keine Salbung gibt, wenn es kein Maria-Gebet gibt, wenn es keine Buße gibt, geht man auch verloren. In anderen Kontext ist, wenn man sich die Füße wäscht und wenn man den Sabbat nicht hält, geht man auch verloren. Und die Liste ist lang. Und jeder behauptet, an Jesus Christus zu glauben. Jeder nimmt es in den Mund zu sagen, das Evangelium natürlich allein aus Glauben, nicht aus Werken, dass dann man dadurch gerettet wird. Aber dann kommen Satzungen, Bestimmungen und Ordnungen hinzu, an denen man dann an denen man oder die verlangt werden, eben zu leben. Sonst, es geht um Lebenswandel, sonst geht man verloren. Das heißt, du bist gerettet, ja, aus Glauben. Aber wenn du diese Dinge nicht tust, dann gehst du verloren. Liebe Geschwister, ich saß so, einige Stunden hatte ich Fahrt, und darüber nachzudenken. Mir das, überlegt mal, was das bedeutet. Wenn man sagt, man wird aus Glauben gerechtfertigt und aus Glauben gerettet. Und dann sagt man, aber wenn bestimmte Dinge man nicht tut, dann geht man verloren. Man wird nicht gerettet. Also muss man bestimmte Dinge tun, damit man nicht verloren geht. Das heißt, die Rettung hängt von was ab? Ob du bestimmte Dinge tust oder nicht. Das heißt, das sind Werke. Deine Rettung hängt von Werken dann ab. Gerettet bist du jetzt, aber ob du es vollendest, hängt von deinen Werken ab. Und es ist erstaunlich, dass es als Evangelium verkauft wird, dass das als Evangelium dargestellt wird. Das ist ein krummer Weg. Das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und viele Geschwister leiden darunter, weil diese Dinge auferlegt werden. Und ich habe einige solche Gespräche jetzt gerade geführt. Und deswegen versteht ihr, warum das so frisch bei mir ist. Was es für Leid auslöst, was es für Not auslöst. Ich war in der Gegend, wo gefühlt alle 5 Kilometer eine Gemeinde ist, in der Hunderte von Menschen drin sind. Und sie wissen, wenn sie bestimmte Rocklänge überschreiten, dann gehen sie verloren. Wenn sie bestimmte Orte aufsuchen, gehen sie verloren. Wenn sie bestimmte Dinge tun, das Herz zerreißt mir das Herz. Und dann aber reden sie, man ist Christ, und dann wird von Jesus geredet, vom Evangelium geredet. Wo ist das Evangelium? Deswegen sehe ich das als so notwendig über diese Dinge. Das sage ich die ganze Zeit, gell? Aber ihr spürt warum vielleicht. Gehen wir in den Text mit hinein. Paulus sagt also in Verse 14, und ich lese euch da, nehme noch ein bisschen mit hinein. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas: Wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nation lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du die Nation, jüdisch zu leben? Und das ist erst der Punkt. Wenn ein Zwang auferlegt wird und sagt, du musst so leben, dann sind wir aufgefordert, die Person nicht anzusehen und ihm ans Gesicht zu widerstehen und sagt, das hat mit dem Evangelium nichts zu tun. Dann können sie sagen, aber du musst die Ältesten ehren, du musst die Pastoren ehren, du darfst sie nicht angreifen, du darfst nicht widersprechen. Wenn Paulus einem Petrus widerstand, dann sind wir aufgeworfen und sagen, das ist nicht im geraden Weg des Evangeliums. Und dann holt man 1 oder 2 Zeugen und bezeugt das, dass es so nicht ist. Also, wenn ein Zwang aufgelegt wird, warum ist das so wichtig? Vers 15, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder, als Beschreibung aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern, und jetzt schaut man, nur durch den Glauben an Christus Jesus. Ich habe mir dieses nur mehrmals angemalt. Nur durch den Glauben, nicht zusätzlich, nicht parallel, nicht durch den Glauben und dann aber durch unsere Einhalten, sondern nur durch den Glauben. Paulus sagt es deutlich, die Schrift sagt es deutlich, wir werden gerechtfertigt nur durch den Glauben an Christus Jesus. Haben wir auch an Christus Jesus darum geglaubt? Also wenn die Gerechtigkeit und unsere Rechtfertigung von Gott, wenn Gott uns für gerettet erklärt, wenn er uns sagt, du bist gerecht vor mir. Und der einzige Möglichkeit, vor Gott gerecht zu sein, der Glaube an Jesus Christus ist. Wie wagen es einige zu sagen, dass man dann hinstellen muss und dann einen bestimmten Katalog, an einem bestimmten Katalog geprüft wird, ob man vor Gott gerecht lebt. Ob man dadurch vor Gott gerecht ist. Sei es an Speisen, sei es an Kleidung, sei es an Ordnungen, an Verhaltungsmustern. Wie kann man es behaupten, dass man vor Gott auf einem anderen Weg eine Gerechtigkeit bekommt? Ich fordere uns heraus, und nicht nur mich, sondern auch die Zuhörer zu Hause, darüber nachzudenken. Was bedeutet das? Aus welchem Grund sollte man bestimmte Dinge tun oder nicht tun? Was ist die Motivation? Weil man ja denkt, dann bin ich ja vor Gott schuldig, oder? Nehmen wir mal an, ich bin davon überzeugt, dass der Fernseher böse ist. Ja? Nicht das, was da drin läuft und was ich da schaue, sondern dieses Gerät. Und man mir sagt, du darfst das nicht in deine Wohnung und in dein Haus und nirgendwo hinstellen, sonst sündigst du. Und ich denke, warum ist das dann schlimm für mich? Weil ich denke, ich handle ja gegen Gott, gegen Gottes Willen. Und wenn ich gegen Gottes Willen handle, dann bin ich ja nicht mehr von Gott gerecht. Dann bin ich ein schuldiger Sünder. Das meint mit der Gerechtigkeit. Wenn ich glaube, dieses Halten oder das Tun oder Nicht-Tun, das ist meine Gerechtigkeit, weil ich gegen Gott handle. Aber wenn die Bibel sagt, Gott prüft dich nicht, ob du einen Fernseher hast, ja oder nein. Ich nehme jetzt das ist wirklich ein blödes Beispiel, aber wir haben hier einen hängen, da einen hängen. Das ist so ähnlich wie ein Fernseher. Da, unten, wir haben viele Fernseher hier. Gott beurteilt uns nicht nach diesen Geräten, er beurteilt uns, ob wir in Christus sind, ob wir im Glauben an Christus sind. Und das ist dann unsere Gerechtigkeit. Übrigens, ob wir etwas drin schauen oder nicht schauen, selbst wenn wir da etwas anschauen, was nicht gut ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine und der andere schon mal was drin gesehen hat, was nicht so gut war. Unsere Gerechtigkeit ist in Christus und Glauben an ihn und nicht an irgendein Werk gebunden. An irgendein Werk. Jetzt geht es darum, dass Paulus hier aber nicht schaut mal, Paulus spricht jetzt nicht von irgendeiner Gemeindeordnung. Es ist Tatsache, dass Gemeinden sagen, dass das Brechen einer Gemeindeordnung ist Sünde. Allein das ist schon absurd. Hier redet Paulus nicht von einer Gemeindeordnung. Er redet auch nicht mal von einem legalistischen System der Pharisäer. Das heißt, dass sie in ihrem Verständnis von Moral und Ethik Gesetze aufgerichtet haben, wie ein Jude zu leben hat. Davon redet er auch nicht. Paulus redet nicht davon und sagt, wir müssen, die Tradition der Väter ist falsch und wir dürfen die Tradition der Väter nicht halten. Übrigens, die Gemeindeordnung ist nichts anderes als Tradition der Väter. Er redet nicht mal davon, er redet von den Werken des Gesetzes, er spricht über das Gesetz. Schaut mal, wenn Paulus sagt, dass selbst das Gesetz nicht mehr der Maßstab unserer Gerechtigkeit ist, wie viel weniger dann irgendein jüdisches Tradition, wie viel weniger irgendeine Gemeindeordnung? Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wenn er selbst das heilige, reine, vollkommene Gesetz Gottes sagt, das ist nicht unser Maßstab unserer Gerechtigkeit. Wie viel weniger alles andere, was die Menschen dann aufstellen und als Ordnung, Gesetz und Satzungen den Kindern Gottes vorsetzen und sagen, das musst du halten. Man könnte sagen, ja okay, die Gemeindeordnung gilt nicht, ja, aber die jüdische Art und Weise zu leben. Oder man kann sagen, nein, die Gemeindeordnung gilt, auch die jüdische Art und Weise zu leben gilt uns nicht. Aber das Gesetz, die Schrift sagt, Paulus sagt, auch nicht das Gesetz. Der einzige Maßstab ist, ob wir einen Glauben an Jesus Christus haben. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen. Er wiederholt es, also im Vers 16, ich lese es noch zu Ende. Haben wir auch in Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Jesus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Niemand wird vor Gott kommen und Gott sagt, okay, du hast an Jesus geglaubt, aber wir müssen jetzt prüfen, ob du bestimmte Dinge getan hast oder nicht getan hast. Oh, das hast du aber nicht gemacht oder das hast du gemacht. Wir werden das ist nicht die Gerechtigkeit. Entweder aus Glauben oder aus Gesetzeswerken. Das ist entweder oder. Entweder wir stehen vor Gott und bekennen den Glauben an Jesus und haben allein nur den Glauben an Jesus, oder wir haben bestimmte Dinge, von denen wir denken, die waren notwendig, dass wir gerettet werden. Manche tun sich schwer damit, weil sie sagen, ja, aber es gibt doch andere Stellen, die davon doch sprechen, dass wir etwas tun müssen und dass unser Heil und unser ewiges Leben an unseren Werken gebunden ist. Es gibt eine Stelle, die immer wieder für Verwirrung sorgt und ich werde auch dann gefragt, wie ist aber das? Das ist doch ganz klar, hier steht, wir werden durch die Werke dann auferstehen und gerichtet werden. Das ist die Stelle im Johannesevangelium Kapitel 5. Ich möchte nur ganz kurz auf sie eingehen, um diesen Missverständnis auszuräumen, weil das ist definitiv nicht die Rede davon ist. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Predigt bekommen, also zugeschickt bekommen von einem sehr bekannten Prediger und ein Kämpfer für das Evangelium. Und er legt diese Stelle hier aus, die ich gleich lesen werde, Johannes Kapitel 5, Vers 28 und 29. Und sagt, ja, er ist davon überzeugt, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind, aber es ist, hier steht halt etwas anderes. Also muss es halt akzeptieren, dass an dieser Stelle halt doch Werke eine Rolle spielen. Dann denke ich, wie kann man sowas lehren? Schaut mal, Johannes 5, Vers 28, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also doch, hier steht doch, die das Gute getan haben, Auferstehung des Lebens, die das Böse getan haben, Auferstehung des Gerichts. Also werden wir doch nach unseren Werken gerichtet werden. Also brauchen wir Gesetze, wir müssen ja gute Werke vorlegen. Und das ist die Stelle. Dann sagt ein Pastor und er sagt, ja, ich bin auch, glaube an die Gnade, aber ich kann nichts anderes als, das steht's halt. Also ist es. Lest mir mit mir noch ganz kurz Vers 24. Also ein paar Verse vorher, was da steht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Was steht dann? Sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist nur ein paar Verse vorher steht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und was tut, an mich glaubt. Schaut mal, er kommt nicht ins Gericht. Wenn Jesus das sagt, lügt er. Wenn er das sagt, wenn wir ihm nicht glauben, dann weiß ich auch nicht. Dann, wenn wir seinem Wort nicht glauben übrigens, dann haben wir auch kein Evangelium. Dann müsst ihr Gesetz halten. Viel Spaß dabei. Wenn hier heißt, wenn er sagt, wer mein Wort hört, das ist das Erste, und an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist schon vom Tod ins Leben. Er heißt nicht, er wird, er ist schon. Das heißt, er hat schon ewiges Leben jetzt. Und dann ein paar Verse sagte Jesus das. Glaubt ihr, innerhalb 1, 2, 3 Verse ändert sich jetzt komplett die Aussage? Ja, kann nicht sein, oder? Was meint Jesus, wenn er sagt, wenn er rufen wird und sie werden kommen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die Böses zur Auferstehung des Gerichts? Ich lese euch mal vor, was nicht drin steht. Und ich hoffe vielleicht, dass da schon das Licht aufgeht. Hier steht nicht, werden die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das steht nicht. Merkt ihr den Unterschied? Die das Gute getan haben, Leben. Die das Böse getan haben, Gericht. Steht nicht, die Gutes getan haben, Hier geht es um Einzahl, das Gute, deswegen steht ein Artikel davor, das Gute. Und dann gibt es dann das Böse. Was ist das Gute? Was ist das Böse? Hier geht nicht die guten Sachen, die guten Werke, das ist Mehrzahl, die Gutes getan haben. Da wäre, sie haben Gutes getan. Oder die Böses getan haben, sie haben mehrere Sachen böse getan. Das wäre, man würde nach Werken, deswegen Mehrzahl. Hier geht es um die Frage, was ist das Gute und was ist das Böse? Habt ihr eine Ahnung, was das Gute ist? An Jesus Christus zu glauben. Was ist das Böse? Ihn verwerfen. Das ist das. Jesus sagt, ihr werdet auferstehen. Und die, die das Gute getan haben, nämlich an mich geglaubt haben, dass ich in ewiges Leben bin, die werden leben. Aber die mich verworfen haben, sie werden gerichtet werden. Das ist, was er hier sagt. Ich möchte das kurz belegen. Geht mit mir in Kapitel 6. Das ist unmittelbar, das ist auch unser Kontext. Jesus macht dieses großartige Wunder und die Leute kommen natürlich, weil sie von ihm das Brot essen wollen, die Fische, Vermehrung. Das ist, Jesus erklärt ihnen, dass sie aus falschen Motiven zu ihm kommen. Ich lese ab Vers 26. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn dies hat der Vater, diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Dann sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jetzt sagt Jesus, wirkt nicht für dieses Leben, wirkt fürs ewige Leben. Was denken sie? Ja, was sollen wir tun? Was sind gute Werke? Was für gute Werke sollen wir wirken, dass wir dieses ewige Leben haben? Was können wir tun? Jetzt möchte ich euch zeigen, wir können gar nichts tun. Wir können sogar das nicht tun, was wir tun müssen. Denn die Antwort ist welche? Glaubt an Jesus Christus, oder? Und wer kann das, wenn es nicht ihm von oben gegeben ist? Und jetzt gucken wir, was Jesus antwortet und ihnen sagt. Die sagen, welche Werke, also was sollen wir tun, damit wir ewiges Leben bekommen? Und er antwortet ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Die sagen, was können wir denn tun? Und Jesus sagt, Gott muss was tun. Und zwar was? Euch den Glauben an Jesus Christus schenken. Euch die Augen öffnen, damit ihr an ihn glaubt. Wenn Gott euch nicht die Augen öffnet, wenn er euch nicht zu mir zieht, dann seht ihr nicht, ihr erkennt mich nicht, ihr werdet nämlich nicht glauben und ihr werdet in euren Werken sterben. Es gibt kein Werk, das wir tun könnten. Es gibt nur eins. Gott tut's. Und was er tut, was er tut. Mögen wir das wirklich festhalten und in allen Dingen prüfen. Gehen wir zurück zum Galaterbrief. Wann müssen wir widerstehen? Wann dürfen wir nicht nachgeben? Wann wird das Evangelium krumm? Wenn man eben zu diesem Glauben an Jesus Christus, wenn man sagt, wie dieser eine Pastor, ich möchte ihn nicht verunglimpfen, deswegen sage ich seinen Namen nicht. Ich sage, die Erkenntnis ist in nicht allen und es braucht ein Stückwerk. Und ich hoffe, dass die Erkenntnis kommt, wirklich, ich hoffe, weil er ein guter Mann ist. Aber ich hörte das und Geschwister schicken mir, guck mal, der so und so lehrt, es gibt doch Werke. Und dann sage ich, nein, kann nicht sein. Wann müssen wir widerstehen? Wann wird es nochmal kommen? Wenn man behauptet, zu unserem Glauben an Jesus Christus, muss man bestimmte Dinge tun. Weil sonst gibt es bei der Auferstehung ein Problem für uns. Dann wir werden nach unseren Werken dann gerichtet und stehen vor Jesus. Und dann werden wir geprüft und hoffentlich verbrennt nicht so viel. Nein. Nein, 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 nein. Das wird krumm. Also das ist der erste Punkt. Warum? Wann müssen wir widerstehen? wenn zu unserem Glauben Gesetzeswerke hinzugefügt werden. Welche Gesetze? Mosaische Gesetze. Wenn selbst die mosaischen Gesetze nicht hinzugefügt werden dürfen, da darf alles andere schon lange nicht hinzugefügt werden. Das ist, was ich versuche deutlich zu machen. Dann hat alles andere keinen Platz da. Ist es gut, wenn wir eine Gemeindeordnung aufsetzen und sagen, liebe Geschwister, wenn ihr bei uns in der Gemeinde seid, dann erwarten wir, dass ihr nicht raucht, weil das wird nicht gesund für uns. Das wird stinken und auch übrigens nicht gesund für euch. Ist okay, oder? Wenn wir sagen, bitte verlasst den Raum wieder anständig. Wenn wir sagen, schlagt euch nicht. Wenn wir bestimmte Dinge von euch bitten, als Älteste und bitten, verhaltet dementsprechend so, dass wir hier Gemeinschaft haben können, das Wort Gottes hören. Das ist okay, oder? Aber wenn wir sagen, wenn ihr das nicht tut, dann schließen wir euch aus der Gemeinde aus und dann geht ihr verloren. Also ich würde nicht gerne, dann würde ich aus der Gemeinde gehen. Dann müssen wir sie nicht mal rausschmeißen. Wenn Ordnungen sind notwendig und Ordnungen brauchen wir, damit wir gesellschaftlich Gemeinschaft haben können. Aber wenn wir behaupten, dass Ordnungen uns von diesen Ordnungen unser Heil abhängt, dann widerstehen wir sofort und sagen nicht, so nicht. Versteht ihr den feinen Unterschied? Liebe Geschwister, kämpfen und sagen, ja, wann muss ich was tun, wann muss ich in Liebe ertragen, wann muss ich nicht zum Anstoß werden, wann muss ich aufs hier, das sind wichtige Fragen, ich verstehe sie. Und ich sage, du musst dich selbst fragen, warum tust du oder lässt du Dinge? Machst du es, weil du denkst, davon hängt dein Heil ab? Dann ist die Antwort sehr schnell klar, ob du es tun sollst oder nicht. Prüf dich selbst. Hast du ein schlechtes Gewissen, um etwas zu tun oder nicht zu tun? Und dann frag dich selbst, geh ins Gebet und sag, will ich das tun oder nicht tun, weil ich dann denke, ich gehe verloren. Wenn das dein Herz, dein Gewissen sagt, ja, dann weißt du, was deine Motivation ist. Und dann weißt du, dass wir das halten oder nicht halten, spielt keine Rolle. Wenn es aber dann darum geht, dass du sagst, ich will es nicht tun, weil es mir schadet, weil ich den anderen verletze, weil es lieblos wäre, dann höre und tu es und handle danach. Sobald aber du das Heil davon abhängig machst, dann ist es nicht mehr der gerade Weg des Evangeliums. Jetzt gehen wir weiter. Kommen wir zu dem Abschnitt, von dem ich letztes Mal geschwärmt habe. Und ich gesagt habe, ich freue mich auf den, weil er so wichtig ist. Für mich das Herzstück der Argumentation. Ich nehme euch mit hinein und lese euch Vers 17 bis 21. Das ist jetzt das nächste Wenn. Wann müssen wir wieder widerstehen? Wann dürfen wir nicht nachgeben? Wenn. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist denn also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich jetzt Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Mal bis dahin, dann kommt das dritte Wenn, das ist nur ein Vers. Da steckt jetzt alles drin. Die ganze Diskussion, die ganzen Fragen, die Wahrheit des Evangeliums, so kompakt und so gut. Paulus beginnt und sagt also, nochmal, sorry für die Wiederholung, aber nur vom Gedankengang. Wir dürfen, unser Heil hängt nicht von der Art und Weise, ob wir nach Gesetzeswerken leben oder nicht. Wir sind nicht an das Gesetz gebunden. Wisst ihr, was automatisch kommt? Und nicht nur bei den Juden und nicht nur bei den Feinden, bei vielen Kindern Gottes. Sie hören das und kriegen sofort Angst. Welche Angst? Ja, wenn wir jetzt nicht unter dem Gesetz sind, ja, dann können wir sündigen, dann werden wir ja sündigen. Willi, wenn du das lehrst als Pastor und Lehrer, du wirst, das ist doch ein Freibrief, du machst Tür und Tor auf für ein sündiges Leben. Das ist einer der Gründe, warum ganz viele Gemeinden, ich sage es bewusst, sich nicht trauen, das zu sagen, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, weil sie Angst haben, ihre Schäflein beginnen jetzt sündlos zu leben. Die werden es als Freibrief haben. Meine Erfahrung ist, egal ob sie sagen oder nicht, sie leben in Sünde. Sie finden nur Wege, es umzuschiffen. Sie finden Wege. Paulus macht deutlich und zeigt, was bedeutet das Evangelium? Was bedeutet, dass wir nicht unter dem Gesetz sind? Und das ist so wichtig, das ist so gut. Er beginnt so und sagt, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden werden, von wem redet er als wir? Er spricht zum Petrus und sagt, wir, die wir nicht Sünder sind wie die Nationen, wir, die wir ein Gesetz haben, uns wurde ein Gesetz gegeben. Konnten wir das Gesetz halten? Er sagt nein. Er sagt, wir haben doch verstanden, wir wissen, wir werden nicht durch dieses Gesetz gerechtfertigt. Jetzt sagt er, aber wie werden wir jetzt erfunden? Selbst wir, die wir das Gesetz haben, wie stehen wir da? Als Gerechte? Natürlich nicht. Er sagt, wir sind doch auch Sünder. Egal, ob wir das Gesetz haben oder wir das Gesetz nicht haben. Wir sind doch genauso Sünder wie die Heiden. Wir sind doch genau, stehen doch im gleichen Stand. Da ist weder Jude noch Grieche. Alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Alle haben gesündigt. Das sagt Paulus. Wir werden doch auch als Sünder, sind doch als Sünder befunden. Jetzt ist der Gedanke, jetzt versucht mir zu folgen. Ich hoffe, ich kann es erklären. Jetzt ist der Gedanke folgendes. Wenn Jesus Christus uns durch seinen Glauben vom Gesetz befreit und sagt, du bist nicht mehr gerecht durchs Gesetz, sondern allein aus dem Glauben an mich und mich aus dem Gesetz rausholt. Bedeutet das, dass ich jetzt sündigen kann? Weil ich habe ja kein Gesetz, oder? Ich versuche das auch in meinem schlechten Deutsch zu übersetzen. Bedeutet das, dass Jesus mich zum Sündigen bringt? Wenn Jesus mich vom Gesetz befreit, macht er sich zum Diener der Sünder, weil er sagt, okay, kein Gesetz mehr und dann sündigen wir und Jesus stirbt für unsere Schuld. Ist ja für unsere Schuld gestorben, wir glauben, wir sind ja gerechtfertigt, also können wir einfach sündigen, weil Jesus ist doch für uns gestorben. Also ist er einfach ein Diener von Sündern. Nur deckt er permanent ihre Schuld zu. Das ist die Argumentation, das ist die Logik. Wie kannst du behaupten, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz? Wenn du sagst, Jesus befreit uns vom Gesetz, das führt doch uns in die Sünde. Das bringt doch uns gerade dann natürlich zum Sündigen, weil wir ja doch den Zuchtmeister nicht haben. Wir haben doch keine Regeln, wir haben doch keine Normen, wir wissen doch nicht, wie wir leben sollen. Und dann ist doch Zügellosigkeit und Tür und Tor offen. Willst du behaupten, Jesus führt Menschen in die Sünde? Das ist die Logik des Menschen. Weg vom Gesetz bedeutet hin zu Sünde. Und diese Logik herrscht überall. Das ist der Grund, warum so viele, die behaupten, an Jesus zu glauben, dem Gesetz nicht wollen, dass sie dem Gesetz gestorben sind. Warum so viele immer noch unter dem Gesetz sein wollen? Weil sie Angst haben, die werden zügellos. Ich kenne solche Menschen, die kommen und sagen, dass wenn das so ist, ich kenne mich, dann fange ich an zu sündigen. Dann kennen sie ihn nicht. Dann kennen sie nur sich selbst. Wenn sie sich so gut kennen, dass sie ohne das Werkzeug des Gesetzes und denken, sie werden sündigen, dann kennen sie Christus nicht. Ich will aber hinzufügen, ich weiß aber, dass sie, obwohl unter dem Gesetz sind, sie permanent sündigen. Als ob das Gesetz sie davon abhält. Im Gegenteil. Ich möchte euch etwas zeigen, was Paulus uns deutlich macht. Schaut mal, was er lehrt. Ich hoffe, ihr könnt jetzt von der Logik hier, vom Gedanken verstehen, was Paulus meint. Ist Jesus ein Diener der Sünde? Fördert Jesus uns zum Sündigen, können wir so übersetzen? Führt diese Freiheit, die wir haben, ohne Gesetz, führt uns in ein sündiges Leben? Und was kommt dann? Das sei ferne, unmöglich, die stärkste griechische Verneinung. Undenkbar. Das ist bescheuert. Wenn du das denkst, wenn du das glaubst, dann hast du das Wesentliche nicht verstanden. Was hat man nicht verstanden? Jetzt, erstens, drei Punkte. Was ist ferne? Was ist unmöglich? Schaut mal, drei Punkte, die uns zeigen, warum diese Argumentation absolut falsch und nicht biblisch ist. Erstens, er sagt, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich als Übertreter hin. Was sagt Paulus hier? Du sagst, Jesus treibt mich in die Sünde, weil er mich vom Gesetz befreit. Paulus sagt, nein, 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 nicht Jesus treibt dich in die Sünde. Weißt du, was dich in die Sünde treibt? Das Gesetz. Das Gesetz. Wenn du sagst, oh, ich bin mit Christus gestorben, und das bedeutet, du bist dem Gesetz gestorben. Und dann aber, nachdem du im Glauben allein aus Gnade im Glauben angenommen hast, ja, ich konnte das Gesetz nicht halten, Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Aber dann wieder das Gesetz nimmst und sagst, aber jetzt als Christ muss ich es halten. Dann sagt Jesus, richtest du das wieder auf? Du nimmst wieder den gleichen Maßstab? Du stellst dich wieder hin? Und was bringt dich dann zum Sündigen? Nicht die Freiheit des Evangeliums. Nein, das Gesetz bringt dich zum Sündigen. Oh, würden das die Geschwister erkennen? Würden wir das begreifen, was uns zur Sünde treibt? Nicht die Freiheit vom Gesetz treibt uns zum Sündigen. Liebe Geschwister, das Gesetz treibt uns zur Sünde. Und er sagt, wie kannst du das sagen? Das Gesetz ist doch heilig, gerecht und gut. Natürlich, das ist die Funktion des Gesetzes. Wozu wurde das Gesetz gegeben? Damit es uns von der Sünde überführt. Wenn du also das, was dich permanent anklagte, weil es dich permanent von der Sünde überführte und sogar, ich lese es gleich, die Quelle deiner Sünde war, wenn du das wieder nimmst als Christ, und dann dich permanent fragt, warum sündige ich, warum sündige ich, warum sündige ich? Warum überwinde ich die Sünde, warum überwinde ich die Sünde nicht, warum überwinde ich die Sünde nicht? Warum ist die Sünde in mir noch so stark? Wie viele Christen, die bezeugen, sie glauben an Jesus Christus und dass er für sie gestorben ist. Ich sprach jetzt die Tage mit einigen darüber und fühlt euch nicht jeder Einzelne angesprochen, es waren mehrere. Ich sprach mit vielen darüber, die mir bezeugen, wir beten miteinander und die bezeugen, Jesus, du bist für meine Schuld gestorben. Aber sie zweifeln, ob sie gerechtfertigt gerettet sind. Warum? Weil sie ihre Sünden permanent vor Augen haben. Und warum kommt das? Weil man ihn permanent, oder weil sie nichts anderes als unter dem Gesetz erzogen sind. Und sie sagen, ich danke dir, du bist für mich gestorben, stellen sich unter das Gesetz und das Gesetz macht das, was es natürlich immer macht. Es verurteilt sie die ganze Zeit und dann wundern sie, warum sie keine Freiheit haben. Sie wundern sich, warum sie keinen Frieden haben. Sie wundern sich, warum sie keine Freude haben. Sie stehen unter einem Werkzeug Gottes, das sie zu einem Zweck gegeben wurde, sie permanent zu verurteilen. Und sie denken, dadurch bekommen sie Leben. Sie denken, dadurch werden sie die Sünde überwinden. Sie denken, das wird das Werkzeug sein, das sie unter Kontrolle hält. Und dann wundern sich, warum es sie nicht unter Kontrolle hält. Warum denn nicht? Es kann es nicht. Es kann es nicht. Denn nur einer kann Leben geben und Sieg über Sünde. Das ist Christus und nicht das Gesetz. Denn wenn das Gesetz dir helfen könnte, Sünde zu überwinden, müsste Christus denn kommen? Wie widersprüchlich ist das? Das meint er am Ende, dass wir das Erlösungswerk ungültig machen. Wenn wir sagen, ich glaube an Jesus, aber ich muss das Gesetz halten, sage ich nichts anderes, dass Jesus mir nicht genügt. Und wenn einer das sagt, dann macht er das Erlösungswerk Jesu Christi ungültig. Ich flehe zu Gott, dass die meisten, die das sagen, es in ihrer Unwissenheit sagen. In Unwissenheit, denn dann bekommen sie Gnade. Paulus sagt, mir ist Gnade widerfahren, weil ich es unwissentlich tat. Das ist mein Gebet. Wenn es wissentlich ist, dann sagt Johannes, für diese Sünde müssen wir nicht mal beten. Sie wird nicht vergeben werden. Wenn man Jesus Christus verleugnet, bewusst, indem man etwas anderes dazu tut. Paulus sagt also nochmal, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, interessante Formulierung, oder? Wenn, jetzt spricht er in Person ich, wenn ich das, was ich abgebrochen habe, was meint er mit ich habe abgebrochen? Ich habe gesagt, ich glaube, dass das Gesetz mir nicht mehr gilt. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz, weil ich allein aus Glauben an Jesus gerechtfertigt bin, nicht aus Gesetzwerken. Ich habe damit das Gesetz abgebrochen, oder? Interessant, Paulus sagt das in Ich-Form. Ja, wenn ich. Er sagt nicht, wenn wir oder wenn ihr. Er benutzt jetzt ein rhetorisches Stilmittel, das ist wichtig. Das ist ein gutes Beispiel für eine andere Stelle. Und dann sagt er, ich habe es abgebrochen. Und dann sagt, wenn ich es wieder aufbaue, so stelle ich mich als Übertreter hin. Hat Paulus jemals das Gesetz wieder aufgebaut? Warum sagt er aber, wenn ich es wieder aufbaue? Weil es ein rhetorisches Stilmittel ist. Er macht ein Beispiel. Er sagt, wenn ich, Paulus, als Beispiel, ich sage, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Ich glaube an Jesus. Und dann aber dieses Gesetz wieder in meinen Glauben integriere, dann richte ich es auf. Und dann war es das mit mir, weil dann bin ich wieder ein Übertreter. Weil ich stelle mich jetzt wieder unter den alten Maßstab, was Gerechtigkeit ist. Hat Paulus das jemals getan? Das natürlich nicht. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Es gibt einen Abschnitt in Römer 7, auf den werde ich noch wieder zukommen, mit euch lesen. Und dann sagt er, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? In mir finde ich ein Gesetz. Ich habe Lust am Gesetz. Aber das, was ich tue, tue ich nicht. Was ich nicht tue, tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Dann sagen sie, guck mal, Paulus sagt, er hat auch darunter gelitten. Und hier geht es um einen Gläubigen, der kämpft. Und ich sage, nein, Paulus redet von einem Ungläubigen. Und wenn er sagt, ich, dann sagt er nicht, er ist persönlich, das ist ein rhetorisches Stillmittel, genauso wie hier er davon spricht, wenn ich das Gesetz aufrichte. Paulus richtet das Gesetz nie auf. Könnt ihr mir folgen? Okay. Weil das Thema ist das gleiche. Und die Art, wie er es da argumentiert, ist die gleiche. Und nur weil viele Christen unter der Sünde leiden, nebenbei, weil sie das Gesetz wieder einführen, sagen sie, ich lebe in Römer 7 und verfluchen mich dafür, dass ich sage, wir sind nicht in Römer 7. Gott sei Dank sind wir nicht in Römer 7, denn dann sind wir elende Menschen, verflucht unter dem Gesetz. Wir verstehen, was die Forderung ist, aber wir merken, wir können es nicht halten. Wer ist dann? Wo ist die Glückseligkeit, wo ist die Freude, wo ist die Rettung, wenn man so ist? Keine Freude. Geht mit mir ein bisschen weiter, ich habe noch ein paar Minuten. Denn wenn ich das, was ich also abgebrochen habe, es wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Wer stellt sich als Übertreter hin? Ich selbst. Nicht Gott, nicht Christus, du selbst. Liebe Geschwister, du hast die Wahl. Stellst du dich unter das Gesetz oder nicht? Wir werden gleich lesen, Christus hat nämlich davon befreit. Er hat dich davon gerettet. Du stellst dich dann wieder hin. Menschen stellen sich wieder hin. Ich staune darüber. Ich predige und sage, wir sind frei vom Gesetz. Ein Aufschrei. Aufschrei. Leute hassen das und mich dafür. Ich würde kommen und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt sagen würde, trag wieder Kopftuch. Mach das, mach das, mach das. Ihr würdet mich lieben. Nein, ihr nicht. Ich bin mir sicher, das wäre nicht der Aufschrei. Ich könnte ein Gesetz und Forderung nach dem anderen, man würde sich loben. Du bist aber ein Heiliger und Konsequenter. Die Christen sind so bereit, Schläge zu ertragen, wie Paulus das im Korintherbrief sagt. Da kommen Leute und die schlagen euch und ihr nehmt das bereitwillig an. Ich komme und predige euch das Evangelium und ihr hasst mich dafür. Man bringt eine gute Nachricht und die hassen einen dafür. Man bringt das Gesetz und alle lieben das. Was ist los? Menschen lassen sich gern versklaven. Die tragen gerne Jochs. Die Gründe sind vielschichtig. Sie stellen sich immer wieder, unter welches Gesetz auch immer, immer wieder. Das, Paulus sagt nochmal, ihr macht das. Ich möchte das nochmal deutlich machen. Die Schrift Paulus lehrt, das Gesetz ist abgebrochen. Wir sind die, das immer wieder aufbauen. Und ich bin mir sicher, durch unsere Prägung, durch bestimmte Lehre, es gibt noch ein, zwei andere Gründe, sind wir auch immer wieder, rutschen wir immer in diese Gedanken, wenn ich das nicht mache, jetzt habe ich schon die ganze Woche die stille Zeit verpasst, kein Segen. Jetzt habe ich das nicht gemacht, bestimmt Strafe. Dann widerfährt uns, bestimmt, weil ich das gemacht habe. Darum ist mein Auto kaputt gegangen. Herr, was ist los? Warum ist gerade so alles kaputt? Bestimmt, weil ich da, hier. Wir reden von Gnade, aus Glauben, von der Barmherzigkeit Gottes und leben Gesetzlichkeit. Weil wir glauben, dass Gott aufgrund unserer Werke uns gnädig ist oder nicht. Versteht ihr, was ich meine? Es steckt so tief in uns. So tief. Und wir müssen wachsam sein und prüfen, gehen wir noch auf dem geraden Weg des Evangeliums? Oder beginnen wir krumme Wege in diesen Dingen? Auch wir verurteilen die Gesetzlichen und leben selbst in der Gesetzlichkeit. Weiter. Ich sage immer weiter und komm nicht weiter, gell? Jetzt Vers 19. Boah, wie gut ist das. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Liebe Geschwister, wenn du in Christus Jesus bist, wenn du behauptest, an Jesus zu glauben, wenn das Erlösungswerk Jesu Christi dir gilt und Gott dir den Glauben geschenkt hat, das ist eine Tatsache. Du bist durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Das heißt, das Gesetz hat dich getötet, weil durchs Gesetz kam die Überführung der Sünde, durch die Sünde kam der Tod. Das Gesetz hat dich getötet. Darf ich jetzt schon ein bisschen polemisch wieder fragen, wieso willst du permanent das aufrichten, das, was dich tötet? Das ist schon sehr, sehr makaber. Wir lieben das, was uns tötet. Stellen uns gerne um das, was uns tötet. Das Gesetz hat dich getötet, das war das Werkzeug. Gott hat es gebraucht. Und durchs Gesetz, jetzt sind wir was, wem gestorben? Dem Gesetz. Wenn wir als Christen dem Gesetz gestorben sind, warum richten wir es denn dann die ganze Zeit wieder auf? Warum glauben wir, dass wir, auch wenn wir nur ein Teil davon und selbst das Moralgesetz brauchen, sonst können wir in dieser Welt nicht leben? Warum richten wir das auf, dessen wir gestorben sind? Was passiert, wenn jemand stirbt? Kein gutes Ereignis, gell? Ich bemühe dieses Bild immer wieder. Wenn jemand, der mir etwas schuldet und nach dem Gesetz mir das zurückzahlen muss, Schuldschein, irgendwas, und er stirbt, ich gehe zu ihm und sage, hey, du musst noch meinen Garten mähen. Du hast mir versprochen, ich habe dich bezahlt. Was macht er dann? Tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Hey, ich bin tot. Der Tod, er macht nichts, oder? Wird er reagieren? Wird er sich wehren? Wird er argumentieren? Wird er sich verteidigen? Er sagt, Edge, übrigens bin gestorben, du hast keine Ansprüche auf mich. Ein Toter ist tot. Die Beziehung zu mir ist damit einfach beendet. Deswegen übrigens mit der Ehe, bis der Tod erscheidet. Denkt jetzt nicht weiter darüber nach. All ihr, die ihr glücklich verheiratet seid, sagt, aber im Himmel, bis der Tod euch scheidet. Ja. Oh, ich wollte euch nicht wegführen zu einem anderen Gedankengang. Jetzt, der Tod scheidet, er trennt, wenn die Bibel sagt, wir sind dem Gesetz gestorben. Wie müssen wir dann mit dem Gesetz umgehen? Gibt es eine Beziehung noch zum Gesetz? Sind wir verpflichtet irgendeiner Regung? Die Bibel lehrt, wir sind der Sünde gestorben, oder? Wo steht das? Römer 6. Wir sind der Sünde gestorben. Was ist gestorben? Ist die Sünde gestorben? Nein, die Sünde ist lebendig, quicklebendig, wissen wir alle. Wir sind der Sünde gestorben. Das heißt, aber du sagst, aber ich lebe doch, ich sitze ja noch da, ich bin ja noch nicht tot. Geistlich, rechtlich bin ich der Sünde tot. Das heißt, ich bin nicht mehr gezwungen, ich rechtlich vor Gott, geistlich vor der Sünde und von der Macht der Sünde und dem Teufel, hat die Sünde auf mich keinen Anspruch. Wenn sie kommt und sagt, Wille, du musst das tun, wisst ihr, was die Wahrheit ist? Ich muss es nicht tun. Ich muss mit der Sünde nicht mal debattieren und sagen, aber du bist schlecht, aber du bist böse, das ist nicht gut. Ich muss darauf nicht reagieren. Das Problem ist, wir reagieren immer darauf. Und darum fallen wir. Obwohl wir es nicht müssen. Einer, der nicht in Christus ist, übrigens, er muss. Ob er will oder nicht, er muss. Er ist unter die Sünde verkauft. Aber sind wir unter die Sünde verkauft? Nein. Die Bibel sagt, wir sind der Sünde gestorben. Jetzt, liebe Geschwister, jetzt alleine vom Gedankengang, hat die Sünde noch einen Anspruch auf uns? Wir sagen, das sei ferne, oder? Jetzt sagt die Bibel mit der gleichen Formulierung, wir sind dem Gesetz gestorben. Hat das Gesetz noch Anspruch auf uns? Ja, das schon. Zwar nicht ganz, aber zum Teil. Wie kann das die Bedeutung haben, Sünde gestorben, die Beziehung aufgelöst, wie kann es bei dem Gesetz bedeuten, aber da ist noch eine gewisse Beziehung da. Entweder sind wir gestorben oder wir sind nicht gestorben. So, entweder bist du in Christus und du hast keine Beziehung mehr zum Gesetz oder du bist nicht in Christus, dann bist du unter dem Gesetz übrigens. Dann musst du es halten. Dann wirst du danach gerichtet werden. Das ist nicht aufgelöst. Das Gesetz ist nicht gestorben. Das Gesetz existiert. Es ist Gottes Maßstab für jeden, der aus Werken versucht, gerecht zu werden. Für den gilt das als Maßstab. Und er wird vor Gott sich rechtfertigen. Übrigens, da braucht es viele, viele Bücher dafür, um das alles aufzuzeigen, all die Werke des Gesetzes. Aber wenn man in Christus ist, dann gibt es nur ein Buch und da gibt es nur einen Namen drin, entweder dein Name steht drin oder nicht. Nur ein Name. In Christus. Oder Christ. Fertig. Entweder sind wir gestorben oder nicht. Ich will ein paar Minuten mir noch kurz Zeit nehmen und das etwas verdeutlichen und nochmal tief vertiefen. Geht mit mir kurz in den 1. Korintherbrief. Ich ereifere mich deswegen, weil ich merke, dass Christen meinen, dass es nicht so wichtig ist. Und ich möchte aufzeigen, dass entweder ist es dann ein Evangelium oder es ist kein Evangelium. 1. Korinther 15 kennen wir von Ostern oder von Beerdigungen. Das heißt, es ist ein Auferstehungstext. Und die Verse, die da gelesen werden, sind meistens ab 1. Korinther 15, ich lese ab Vers 54. Schaut mal, was da steht. Wenn ich aber wenn dies vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und ihr sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Kennt ihr das, gell? Ich höre das fast auf jeder Beerdigung. Nur nebenbei, was Paulus sagt, ist, wenn die Unsterblichkeit die Sterblichkeit anziehen wird, das heißt, wenn das Unsterbliche kommen wird und das Sterbliche abgetan wird. Das heißt, dann ist der Tod nicht mehr da, richtig? Wann wird das sein? Bei der Wiederkunft Jesu, oder? Wenn Jesus wiederkommt, was wird es nicht mehr geben? Den Tod. Dann ist er nicht mehr da. Welche Menschen werden dann doch noch sterben können? Wer soll dann noch mal lange leben und im hohen Alter sterben? Wenn Jesus kommt und die Auferstehung stattfindet und der Tod nicht mehr da ist, dann ist Ende. Dann ist Ende. Ihr ahnt, worauf ich hinausspiele, aber das ist nicht mein Thema heute. Jetzt kommt mein Thema, Vers 56. Schaut mal Vers 56. Der Ich lese nochmal ab Vers 55. Wo ist der Tod dein Sieg? Wo ist der Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Okay? Und jetzt schaut mal. Die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Was tötet Menschen? Die Sünde. Richtig? Woher nimmt die Sünde die Kraft zu töten? Was sagt die Schrift? Das Gesetz. Liebe Geschwister, überlegen wir doch konsequent zu Ende. Wieso wollen wir uns unter das stellen? Wieso wollen wir das nehmen und das leben, was zum Ziel gereicht, nämlich, dass die Sünde Kraft hat? Ich erkläre es noch einmal, und zwar für uns, die wir nicht unter dem Gesetz sein wollen, aber mit Sünden kämpfen und uns fragen, warum wir Sünden nicht überwinden. Warum hat die Sünde in meinem Leben so eine große Kraft? Weil ich bestimmte Dinge nicht tue, weil ich Jesus liebe, sondern weil ich denke, ich darf sie nicht tun, weil es steht geschrieben, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Weil in meinem Denken, das ist da immer noch der Maßstab ist, was ich tun darf und nicht tun darf. Und dann frage ich mich, warum habe ich so starke Begierden? Ja, natürlich, weil die Sünde dieses Gesetz nimmt und in dir jede Begierde weckt. Wir haben Angst zu sündigen, wenn wir das Gesetz aufgeben und begreifen nicht, dass gerade durch das unsere Sünden groß werden. Jesus kommt und befreit dich vom Gesetz, weil er weiß, das bewirkt in dir jede Sünde. Er befreit dich davon. Wir sagen Danke und aber sagen, aber das Gesetz kann ich doch nicht wegnehmen, weil dann werde ich doch sündigen. Du gibst nicht das Preis, was dich permanent zum Sünde anregt. Was für ein Paradox, oder? Jedes Gesetz, das aufgerichtet wird, treibt die Sünde in die Höhe. Jedes Gesetz bringt dich dazu zu fallen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe damit und damit ein Problem, dann frage ich, warum willst du es tun oder nicht lassen? Warum? Was ist deine Motivation? Weil man es dir gesagt hat, du sollst es nicht tun, kein Internet schauen? Weil man gesagt hat, das ist böse. Weil man gesagt hat, das darf man nicht, weil es man in der Gemeinde nicht tun darf, weil die Eltern gesagt haben, dass sie das nicht tun. Warum willst du, weil es im Gesetz geschrieben steht, warum willst du Dinge lassen? Und ich sage, wenn du das nicht aus der Liebe zu Jesus Christus lassen willst, weil du ihn liebst, wirst du keine Kraft haben, es zu überwinden. Wenn du aber denkst, ich darf es nicht, weil dein Papa gesagt hat, ich darf das nicht, wirst du keine Kraft haben, es zu überwinden. Was ist unser Antrieb, nicht zu sündigen? Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass das Gesetz eine Funktion hat, Sünde groß zu machen. Verstehen wir, warum wir so eine große Heuchelei in den Gemeinden haben? Vordergründig Gesetzlichkeit in allen Ausmaßen, in allen Möglichkeiten. Und nach außen, wir wollen Gott ehren, wir wollen recht führen, heilig sein und. Und damit das gelingt, damit wir Gott ehren, dann werden Gesetze aufgestellt, weit mehr als wir in der Schrift haben. Und nach außen hin, bemühen, vor Gott gerecht zu leben. Und dann höre ich einen nach dem anderen und spätestens bei der Bekehrung bekennen die, dass sie ein Leben in Ausschweifung und Sünde und Perversion gelebt haben. Sie haben es einfach nur so getan, dass niemand es mitbekommen hat. Ich bin einer davon. Der Erste und der Schlimmste. Man weiß, wie man sich fromm gibt, aber in der Welt lebt. Das ist Heucheln. Das ist, was Jesus den schriftgelehrten Pharisäern vorgeworfen hat, ihr Heuchler, ihr kennt mich nicht. Darf ich euch kurz noch ein, zwei Stellen zeigen? Kennt man in Römer Kapitel 5? Oh Mann, die Zeit. bin auf der Fahrt gefahren, solange ich aufschlag, ich auch, sage ich es kurz, auf der Fahrt gefahren, habe eine Predigt mir angehört, die ging Stunde 17, also nicht von mir, von jemand anders. Und dann, als ich gehört habe, dachte ich, Junge, müssen die aber mir immer lang zuhören. Jetzt stehe ich hier, predige, die Zeit ist schon wieder rum und denke, das war doch keine Stunde 17. Für mich nicht. Schaut mal, Römer Kapitel 5. Ich lese ab Vers 12. Darum, wie durch den einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war die Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn es kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der das Bild des Zukünftigen ist. Was sagt Paulus? Durch Adam fiel die Menschheit und einer hat gesündigt und wir reden von der Erbsünde, alle sind Sünder dadurch. Jetzt ist es so, Adam hat eine Sünde, hat ein Gebot gebrochen, oder? Ein Gebot. Welches Gebot war das? Esst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, oder? Ein Gebot, Adam. Was passiert da danach? Gott hat Adam und Eva aus dem Garten Eden herausgeschmissen, oder? Jetzt, gab es dann noch eine Möglichkeit, das Gesetz zu brechen, das Gebot zu brechen? Konnten Menschen, die dann nach Adam kamen, konnten sie dieses Gebot nochmal brechen? Nein, weil niemand in den Garten Eden rein konnte, oder? Das heißt, ab Adam, was gab es nicht mehr? Es gab kein Gesetz. Ist euch bewusst, von Adam bis Mose gab es kein Gesetz, das Menschen überführen und verurteilen könnte, weil es gab nur ein Gesetz, und zwar nur ein Gebot, und dieses Gebot geschah im Garten Eden. Das heißt, ab dem Moment, alle waren Sünder, sie lebten so, aber was passierte mit denen? Konnte man das ihnen als Sünde zurechnen? Konnte man sagen, du sündigst? Dann sagt er, warum? Ja, weil du das tust. Ja, wer sagt das? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, die Bibel sagt, von Adam bis auf Mose gab es kein Gesetz, das Menschen verurteilt hat. Jetzt behaupten einige reformierte Theologen und Bundestheologen, die sagen, dass das Gesetz der Werke bei Adam war und das Gesetz Moses ein Gnadenbund ist. Zu Recht mit solchen Stirnfalten, guckt ihr. Aber das wird gelehrt. Das ist das Problem beim Gesetz, ist nicht, es war immer als Gnadenbund von Gott gedacht, nur waren sie nicht in der Lage, es zu halten. Aber das Gesetz der Werke war bei Adam. Jetzt ist die Argumentation folgende. Tut mir leid, wenn ihr so viel Aufmerksamkeit aufbringen müsst. Jetzt die Argumentation folgendes. Warum soll Gott nochmal ein Gesetz geben, das viel mehr Gebote hat, der Werke, wenn Adam schon ein Gebot nicht gehalten hat, und zwar in einem perfekten Zustand. Wieso sollte Gott nochmal eine Steigerung geben, wenn er es nicht mal, das macht doch keinen Sinn. Also ist das Gebot, das Gott da gegeben hat, kann kein Werke sein, weil es macht doch keinen Sinn. Das muss dann ein Gnadenbund sein. Grob zusammengefasst. Das ist absurd. Wisst ihr warum? Weil man nicht versteht, wozu das Gesetz gegeben worden ist. Weil nach Adam man nicht wusste, was Sünde ist. Jetzt lese ich euch Vers 20 in Kapitel 5. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Wozu hat Gott das Gesetz gegeben? Was ist der Sinn vom Gesetz? Ein Ziel. Sünde groß machen. Der Mensch muss erkennen, er ist ein Sünder. Wenn es aber kein Gesetz ist, kann er es nicht erkennen. Das Gesetz hat ein Ziel, dir zu zeigen, du bist ein Sünder. Das ist die Funktion. Keine Gnade, nicht du wirst gerettet. Du bist ein Sünder. Aber wenn es an einem Gesetz man gezeigt bekommt, du bist ein Sünder, nehmen wir mal an, du sollst nicht lügen. Dann lügst du nicht oder du lügst, aber du denkst, okay, ich halte nur, nicht lügen, aber sonst gar nicht schlecht, oder? Aber sollst auch nicht stehlen. Ja gut, aber sonst auch nicht schlecht. Nicht ehebrechen und nicht und nicht. Und versteht ihr, je größer das Gesetz, je mehr Gebote, umso deutlicher wird, dass du von Grund auf verdorben bist und ein Sünder bist. Das ist das Gesetz. Das ist die Funktion. Aber mit welchem Ziel hat Gott gegeben? Damit du begreifst, wie groß seine Gnade ist. Liebe Geschwister, ich ende damit, weil die Zeit ist wirklich schon. Wenn du aber erkannt hast, dass du Gnade empfangen hast, brauchst du noch ein Gesetz dafür? Menschen sagen, danke für die Gnade, aber ich brauche das Gesetz. Wozu? Versteht ihr, warum viele Christen immer noch keine Heilsgewissheit haben? Warum sie Angst haben vor der Wiederkunft Jesu? Warum sie Angst haben vom Gericht? Ich verstehe es, weil sie sich immer noch selbst durch das Gesetz richten. Und weil sie sich selbst durch das Gesetz richten, unter dem Gesetz sich stellen, natürlich haben sie keinen Freimut. Natürlich haben sie keinen Freimut. In der nächsten Bibelstunde, was machen wir da? Bedeutet, dass Paulus argumentiert. Das Erste ist, was ich versucht habe, heute zu sagen. Wir müssen begreifen, nicht Jesus befreit uns vom Gesetz. Ja, das bedeutet nicht, er führt uns nicht in die Sünde. Im Gegenteil, er befreit uns vom Gesetz, damit wir nicht sündigen. Er nimmt uns die Kraft der Sünde, nämlich das Gesetz, damit wir nicht sündigen. Das ist, was Paulus sagt. Wir sind durchs Gesetz im Gesetz gestorben. Warum? Damit wir Gott leben können. Das ist die Voraussetzung, um ein sündloses Leben nehmen zu können. Das ist die Voraussetzung. Wenn du das Gesetz nicht loslässt, kannst du nicht für Gott leben. Kannst du nicht. Denn so kannst du Gott nicht gefallen. Da ist keine Kraft. Möge der Herr Gnade geben, dass diese Wahrheit tief in unser Herzen fällt und Wurzeln schlägt und nicht so schnell weggenommen werden kann. Ich würde sehr gerne morgen weitermachen. Ich würde gerne sagen, nächste Woche weitermachen, aber nächste Woche ist Pause. Da habe ich eine Woche frei zum Durchatmen. Und übernächste Woche habe ich eigentlich auch frei, weil ich da einen Unterricht habe. Aber ich muss trotzdem, Lukas, ich werde die Bibelstunde trotzdem machen, weil ich, das wird zu lange dauern, da muss ich wieder abholen. Und ja, eine Woche Pause. Reflektiert das, prüft das, schaut, prüft vom Herrn im Gebet, wo stellt ihr euch immer selber wieder unter das Gesetz? Wenn ihr mit Sünden zu kämpfen habt, wenn ihr mit Kraftlosigkeit drin, prüft, woher euch die Motivation, was ist die Quelle, warum wollt ihr Dinge tun, nicht tun? Warum? Prüft das vom Herrn. Ich bin sicher, wenn wir ernstlich zum Herrn flehen und er wird uns antworten, wird uns die Wahrheit leiten. Ich möchte beten. Jesus, ich wiederhole mich, wer mag es verstehen? Du musst es offenbaren. Du musst dieses Geheimnis in unseren Herzen groß machen. Du musst Verständnis geben, was der Glaube an dich bedeutet, damit wir Dinge rein einordnen, damit wir Dinge verstehen können und damit wir die Quelle der Kraft für unser Leben kennenlernen. Jesus, ich weiß über so viele Meinungen und ich maße mir nicht an zu behaupten, ich bin die Quelle der Weisheit und habe alle Erkenntnis. Nein, nein, nein. Und in aller Demut flehe ich dich an, bestätige die Wahrheit durch deinen Geist in deinen Kindern. Ja, und dass es nicht meine Wahrheit ist, sondern dein Evangelium, dein Wort. Mach diese Wahrheit groß, damit Frieden und Freude in den Herzen strömt. Mit keine Zweifel, sondern Glauben da ist. Glauben an dich, Jesus Christus. Das verherrlicht dich, das verherrlicht. Amen.